Am 2. Dezember 1804 ist der Napoleon Bonaparte in der Notre Dame in Paris zum König von Frankreich gekrönt worden. Und das war ein sehr spezieller Moment, nicht nur in der Geschichte von Frankreich. Und der Moment wurde festgehalten worden in einem Bild. Und das Bild habe ich euch hier mitgebracht. Das Original ist 10 Meter breit und 6 Meter hoch. Und es gibt ein paar interessante Details zu dieser Krönung, wo auch in diesem Bild festgehalten worden ist. Zum Beispiel auf dem Bild ist die Mami von Napoleon auch dreizeichnet. Obwohl sie der eigentlichen Krönung aus Protest nicht beigewohnt hat. Weil sie hat nämlich erfahren, dass ihr Sohn König wird in der Zeitung und nicht von ihm persönlich. Darum hat sie aus Protest Frankreich ein Jahr lang gemieden, einfach um einen Punkt zu machen. Und dann ist sie auch an der Krönung selber nicht dabei gewesen. Und der Napoleon hat dann trotzdem verfügt, dass im Bild, das gemalt wurde, ist sie einfach dreizeichnet worden. Also sie ist dann halt gleich quasi per Dekret postwirkend trotzdem anwesend gewesen. Es hat auch einen Familienzwist ausgelöst am Abend vor der Krönung, weil der Napoleon hat nämlich die Idee gehabt, dass doch seine damalige Freundin auch zur Kaiserin oder Königin gekrönt werden soll. Das ist dann aber nicht gegangen, weil sie sind nämlich nicht verheiratet waren. Und der Papst hat gefunden, da mache ich nicht mit, das geht nicht. Und so haben sie in der Nacht vor der Krönung noch schnell geheiratet und nachher ist Josephine am Tag darauf zur Königin gekrönt worden. Das hat aber auch einmal mehr einen riesen Familienkrieg ausgelöst, weil die Schwägerinnen haben sie nämlich anscheinend aufs Blut gehasst. Also dort muss ganz ein übler Familienzwist drin gewesen sein. Und so haben die zwei Schwestern von Napoleon abgemacht, dass sie, sie sind auch dazu verpflichtet worden, um das lange Gewand, die Schweife zu tragen, hinterher zu tragen. Und das hat anscheinend ein ganz hohes Gewicht gehabt. Und sie haben miteinander abgemacht, dass in dem Moment, wenn sie die Stegen hochläuft, dann lassen sie auf einmal gemeinsam das Kleid fallen, in der Hoffnung, dass es dann die gute Josephine rückwärts die Stegen runterschmeißt. Das ist dann so nicht passiert, aber das sind so ein paar interessante Details von dieser Krönung. Interessanteste Detail aber, und um das, was heute soll gehen, ist folgender Fakt gewesen. Der eigentliche Moment, wo die ganze Zeremonie amtlich gemacht hat, war die Aufsetzung der Krone gewesen. Und der Napoleon hat sich selber zum König von Frankreich gekrönt. Man sieht das hier auf dem Bild. Das ist der Moment, wo der Napoleon König wird. Er nimmt die Krone selber und hat sie sich vor versammelter Menge selber aufs Haupt gesetzt. Und was ein interessantes Detail auch noch da ist, der Papst, das ist der da, hat zugeschaut. Wie sich jetzt so eben der König von Frankreich selber zum König gekrönt hat. Und das Bild wenn wir heute noch ein paar Mal aufgreifen. Wir möchten nämlich miteinander weitergehen in dieser Serie. Die habe ich jetzt schon gesagt, wie die Serie heisst. Die Serie heisst «Der König und sein Reich». Und ich möchte heute mit euch über die Expansion von seinem Reich hier bei uns in unserer Zeit nachdenken, reden und in der Bibel schauen, was das Wort heisst und was das bedeutet. Kannst du gerade noch schnell die nächste Grafik bringen? Das ist nämlich die Zusammenfassung, was wir bis jetzt gemacht haben in dieser Serie. Um was dass es gegangen ist. Wir haben darüber geredet, der König und sein Reich. Das ist die Grafik, die der Hermann in der allerersten Predigt von dieser Serie mit uns erarbeitet hat. Einfach nochmal zum nochmal kurz wieder einklinken, um was es geht in dieser Serie. Es geht um Folgendes. Gott hat schon seit Ewigkeit Bestand gehabt. Und er hat schon vor der Schöpfung gewusst, dass eines Tages wird der Moment kommen, wo er sein Reich da auf Erden wird etablieren. Es hat aber ein paar Stationen gegeben in diesem Plan drinnen. Es hat den Moment gegeben, wo der Abraham gewählt worden ist von Gott und einen persönlichen Bund geschlossen hat mit Gott. Es hat dann den Moment gegeben, wo er mit dem ganzen Volk Israel einen Bund geschlossen hat und gesagt hat, ihr seid mein Volk, anhand von meinem Volk soll die Welt erkennen, wie ich bin. Es hat dann den Moment gegeben, wo David als König von Israel erhoben worden ist. Und das ist das Bild geworden von der König, von der Regentschaft, wo Jesus eines Tages wird einnehmen. Und dann ist der Moment gekommen, wo Jesus, der König selber, auf unsere Welt gekommen ist. Und dort ist etwas passiert, etwas zustande gekommen, wo bis in alle Ewigkeit wird Bestand haben. Und zwar ist das der Startschuss gewesen von seinem Reich da bei uns auf Erde. Und wir befinden uns jetzt in dieser Zwischenzeit, wo nämlich Gottes Reich auf der einen Seite expandiert und sein Reich soll da bei uns immer mehr Form annehmen. Wir haben darüber geredet, was das heisst, wie das aussieht, wie das manifestiert. Wir haben auch das Reich der Finsternis gleichzeitig, das Reich dieser Welt, das auch am Expandieren ist. Und wir befinden uns dato heute in einem Konflikt. Wir, du und ich, stehen in dieser Zwischenzeit, wie das Theologen auch gerne mal noch nennen. Es ist jetzt aber noch nicht ganz. Das Reich Gottes hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht vollständig. Es ist am Expandieren und es steht in einem Konflikt mit dem Reich dieser Welt. Und eines Tages, das war letzte Woche das Thema, eines Tages wird Jesus wiederkommen. Und das Reich, das jetzt angefangen hat, das mit der Auferstehung von Jesus begonnen hat, mitten unter uns zu existieren, wird die Vollendung erleben. Und auf diesen Tag kann ich euch sagen, freue ich mich so mega fest, das zu erleben. Den Moment, wenn Jesus, unser König, wiederkommt und die Herrschaft einnimmt, die ihm gebührt. Und da das Reich, das angefangen hat, zur Vollendung wird bringen. Und die Frage heute, das Thema heute, um das es geht, ist, wie können wir Teil sein von dieser Expansion von diesem Reich jetzt schon in unserer Zeit? Und die Antwort auf die gebe ich euch jetzt schon. Es ist relativ simpel. Es ist geschrieben im Jakobus 4, 4, Vers 7. Das könnte wie der Leitvers sein für die heutige Predigt. Um das geht es. Das ist die Aussage, um die werden wir uns heute drehen. Im Jakobus 4, 4 steht, ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Es ist einfach ein Fakt, es ist ein Konflikt am Laufen und du kannst in diesem Konflikt nicht auf beiden Seiten gleichzeitig sein. Entweder du bist Teil von Reich Gottes, wo am Expandieren ist, oder halt Freund mit der Welt. Beides geht nicht. Wer also ein Freund dieser Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Ist das nicht eine schöne Formulierung? Wir haben einen leidenschaftlichen Gott, der will, dass wir ihm ganz gehören. Das ist sein Wunsch. Er hat Leben in uns hinein, er hat uns Geist gegeben und sein Wunsch wäre, dass der Geist ihm antwortet. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Unterstellt euch Gott. Und ihr widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Das Schlüsselwort in diesem Text ist unterstellt euch Gott. Unterstellt euch Gott. Hey, es ist ganz klar, wenn du die Verse liest, wird es offensichtlich, dass wir in einem Konflikt sind. Oder? Hey, es gibt zwei Optionen, zwei Welten. Es gibt das Reich Gottes und es gibt das Reich dieser Welt. Und die zwei sind im Konflikt. Und der Punkt, wie das Reich von Gott heute bei uns kann expandieren in unserer Region und in unserer Nation, ist eigentlich relativ simpel, wie das geht. Es geht nämlich im Mass von unserer Unterordnung und unserer Einordnung in sein Reich. Also simpel gesagt, Gottes Reich expandiert dort, wo Jesus der König ist. Einfach, oder? Jesus ist König und dort, wo wir uns sich seinem Willen und seinem Plan einordnen und unterordnen, dort gibt es Möglichkeit für das Reich, wo er gestartet hat und wo eines Tages wird vollendet, zum Raum einnehmen und zum Weiterwachsen. Das ist die einzige Art und Weise, wie das Reich bei uns in dieser Region kann wachsen, wenn mehr Menschen Jesus zum König machen. Das ist auch jeder Erweckungswissenschaft beleidigt. Es hat immer wieder so Momente gegeben in der Geschichte der Menschheit, wo Gottes Reich so explosionsartig neu gewachsen ist oder wo etwas Spezielles passiert ist und wo du wirklich gemerkt hast, wie das Reich Gottes reingebrochen ist. So eins der bekanntesten Beispiele ist zum Beispiel das Welsh Revival. Es hat eine Erweckung gegeben in Wales. Das ist nie ohne Seife waschen. Im Westen von England gibt es den einen Bereich, wo Wales heisst. Und dort hat es den einen Mann gegeben mit dem Namen Evans. Und der hat Gott gesucht, wie selten Menschen zuvor. Und er hat beschlossen, ich will mein Leben ganz und gar Gott unterordnen. Und er hat das konsequent gelebt, hat konsequent die Nähe Gottes gesucht und hat sich immer wieder bewusst Gott unterstellt. Und was dort passiert ist, ist etwas, was man könnte nennen, es ist ein Einbruch gewesen oder eine Expansion vom Reich Gottes, wie man es selten zuvor erlebt hat. Wie hat sich das geäussert? Man hat Historiker, die das erforscht haben und gesagt haben, es ist schon komisch gewesen, zu dieser Zeit hat sich die Kriminalitätsrate halbiert. Es ist halb so viel Verbrechen geschehen worden, begangen worden wie vorher. Wieso ist das so gewesen? Weil sich Menschen immer mehr am Willen Gottes anfangen unterordnen haben und haben gesagt, Jesus, du bist König. Nicht mein Wille, ich tue meine Krone nicht mir selber aufs Haupt, sondern ich mache dich zum König. Und das hat so einen Effekt gehabt auf die Gesellschaft, dass Polizisten arbeitslos geworden sind. Es hat auch, ihr müsst wissen, Wales und Rugby, das ist eine Liebensbeziehung. Waliser lieben Rugby und es gibt wenig, was wichtig ist wie Rugby. Und es gibt 3 Jahre, seit es Rugby League gibt in Wales, wo es kein Finale ausgetragen haben. 2-mal während dem Krieg und einmal, wo sie haben das einfach genannt, Religious Revival. Es gibt in der Analogie, wo du jedes Jahr siehst, wer Meister geworden ist im Rugby, gibt es von jedem Jahr einen Sieger, außer dem Jahr, ich glaube, es ist 1823, wo einfach steht Religious Revival. Es ist niemand Weltmeister, es ist niemand Sieger geworden im Rugby. Wieso? Weil niemand ist Rugby spielen, weil es hat sich niemand mehr um Rugby geschert, sondern es haben alle nur noch gefragt, Jesus, was willst du in meinem Leben? Und das ist eine Expansion vom Reich Gottes, wo ich mir für uns da auch mega fest wünsche. Also Frage, wie kann das Reich bei uns expandieren? In meinem Leben, in deinem Leben, in unserer Region. Und es ist ein direktes Mass, eine direkte Korrelation zu unserer Unterstellung, Unterordnung zum König. Und dort haben wir ein kleines Problem, du und ich. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir haben keine Ahnung, was ein König wirklich ist. Das ist, würde ich sagen, mal so zusammengefasst, unsere Situation. Du und ich, wir haben auch historisch, traditionell, keine Ahnung, was ein König ist. Weil ich weiß nicht, ob du dir das mal überlegt hast, aber wir sind eine Nation, die noch nie einen König hatte. Auch wenn du noch über Rütli-Schwur ausgehst, 1291, oder? Dort hat ja die Schweiz die erste moderne Version der Schweiz ist entstanden. Aber auch vorher hat es in der Schweiz nie einen König gegeben. Das Nächste, wo die Schweiz je gekommen ist zu einem König, war 61 vor Christus. Und das war nämlich, wo ein gewisser Adeliger sich selber zum König der Helvetier ernennen wollte. Also das ist dort noch Stamm. Dort sind wir noch ein Stamm gewesen. Und der Orgetorix, hat der gute Mann geheissen, hat 61 vor Christus sich zum König machen von den Schweizer, von den Helvetier. Das ist dann gescheitert und das ist das Nächste gewesen, wo du und ich jemals in unserer Geschichte als Nation an einen König herangekommen wären. Und ich habe mir das in der Vorbereitung mal überlegt. Ich glaube, ich weiß nicht, wie mir da zustimmen, aber ich glaube, wir haben heute in unserer Zeit nicht mehr wirklich ein Verständnis und ein Gespür, was das würde bedeuten, einen König zu haben. Stimmt das? Schon, gell? Wir haben nicht mehr so wirklich eine Ahnung, was das bedeutet, einen König zu haben. Und doch reden wir in dieser Predigtserie vom König und seinem Reich. Und darum habe ich gefunden, ich möchte euch heute einmal vorlesen von einer anderen Nation, die einen König hatte, was das bedeutet hat, einen König zu haben. Was das genau heisst. Und zwar nicht irgendein Volk, sondern wir nehmen das Volk Israel. Das Volk Israel hatte ja einen Richter und Samuel, der letzte Richter, ist gebeten worden vom Volk, kannst du bitte nicht uns einen König geben? Wir möchten gerne einen König haben, wie alle anderen auch. Also Peer Pressure hat dort schon sehr gut funktioniert. Wir möchten sein wie alle um uns herum und die haben alle Könige, so wollen wir jetzt auch einen König haben. Und Samuel hat das mit Gott besprochen und Gottes Antwort auf die Frage nach dem König war folgendes. Und das möchte ich mit euch jetzt zusammenlesen. 1. Samuel 8, Vers 9 bis 21. Dort steht, erfülle ihre Forderungen. Doch warne sie vorher und sag ihnen ausdrücklich, welche Rechte ein König besitzt und was es bedeutet, einen König zu haben. Samuel berichtete dem Volk alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Er erklärte ihnen, und jetzt kommt's, ihr müsst bedenken, welche Rechte dieser König haben wird. Er wird eure Söhne in seinen Dienst nehmen, damit sie sich um seine Wagen kümmern, seine Pferde pflegen und als Leibwächter vor dem königlichen Wagen herlaufen. Okay. Einige von ihnen wird er als Hauptleute oder als Truppenführer einsetzen. Andere müssen seine Felder bearbeiten und für ihn die Ernte einbringen. Handwerker werden für ihn Waffen und Wagen anfertigen. Eure Töchter holt er zu sich an den Königshof. Sie werden für ihn Salben mischen, für ihn kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten wird er für sich beanspruchen und von seinen Knechten bearbeiten lassen. Vom Ertrag eurer Äcker und Weinberge zieht er einen Zehntel als Steuern ein, um damit seine Hofleute und Beamten zu bezahlen. Eure Knechte und Mägde wird er übernehmen. Die kräftigsten und besten jungen Männer müssen ihm dienen. Auch eure Lasttiere wird er benutzen. Er verlangt von euch einen Zehntel eurer Schafe und Ziegen. Und ihr alle seid seine Untertanen und müsst ihm dienen. Gehorchen. Das ist, was ein König kann und soll und darf. Das sind seine Rechte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn das so liest und dir mal überlegst, hey, das betrifft ja alles. Ich meine, der kann über meine Kinder verfügen. Der kann die zum Krieg einziehen, wenn es ihm gefällt. Der nimmt das Beste für sich. Er will den Zehnten von meinem Einkommen. Das ist ja extrem weitreichend, was der König für Befugnis bekommen hat. Und ich weiss, wir denken selten, wenn wir vom König reden, über so Befugnis nach. Wir denken ja König häufig eher so, wie soll ich sagen, von einer romantischen Art und Weise. Oder Jesus, mein König. Das macht jetzt bei uns eher etwas Romantisches. Also so geht es mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber bei mir macht das selten, denke ich, wenn ich König höre, an Befugnis und Recht, die ein König dann hat. Und wenn man das so liest, dann denkt jeder Schweizer, und genau darum haben wir eben keinen. Oder? Ich meine, Kopfschütteln, nicken, oder? Ich meine, wer würde schon wollen, jemandem so viel Macht und Gewalt geben? Genau wegen dem gibt es ja gar keinen König bei uns, weil wir wollen das ja doch nicht, oder? Wer will schon sich so unterordnen und wer will schon müssen machen, was ein anderer sagt? Darum haben wir ja nicht einmal einen Präsidenten. Nein, wir haben 7 Bundesräte, weißt? Ja, schauen, dass ja niemand zu weit und zu viel und zu hoch je wäre, oder? Das ist unsere Mentalität. Und doch, wenn es um die Expansion vom Reich Gottes geht, führt kein Weg daran vorbei, Jesus zum König zu machen und ihm die Macht und Gewalt zugestehen in unserem eigenen Leben, wo einem König rechtens zusteht. Und das ist ja im ersten Moment ein mega gefährlicher und herausfordernder Gedanke. Oder das macht dich und mich extrem verletzlich und abhängig. Und zu Recht fragen wir uns manchmal, okay, aber ist das gesund? Ist das nicht zu viel Druck, wenn ich dann all das muss, was der König sagt? Und die gute Nachricht ist, ich kann das am besten zusammenfassen in einem Satz, wo mal ein Arbeitskollege von mir gesagt hat, wo wir über Diktaturen geredet haben und über politische Systeme. Und er hat gesagt, weisst du, Micha, ich glaube, am besten wäre es eigentlich, die beste Regierungsform, die es gäbe für eine Nation, wäre eigentlich ein gutmütiger Diktator. Das war so seine Überlegung, die wir über politische Zusammenhänge, oder wieso geht in der Schweiz alles so langsam und wieso muss ich immer zuerst, weiss ich, wie viele Unterschriften sammeln und papi, papo und hin und her und es bewegt sich so nichts in der Schweiz. Aber hey, auf der anderen Seite gibt es ja dann wieder Diktatoren, oder, die einfach Macht missbrauchen oder Könige, die genau so sind, oder, die dann ihre eigenen Vorteile zuvorderst haben, oder? Und die Zusammenfassung von ihm war, hey, eigentlich wäre es am besten, wir hätten einen gutmütigen Diktator. Weißt du, was ist die gute Nachricht für dich und mich? In dem Reich, wo Jesus König ist, ist das der Fall. Wir sind Teil eines Königreichs, wo ein guter König herrscht und kein Despot. Halleluja! Gott sei Dank für diesen Fakt. So gut meint unser König gut mit uns und hat unsere besten Interessen zuvorderst. Oder wie es in Jeremia 29, Vers 11 steht. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Amen. Halleluja. Das ist, was Gott beschlossen hat. Das ist das, was Gott selber sagt. Hey, hört mal zu, für all die, die Angst haben vor mir. Oder die das Gefühl haben, ich bin gegen euch. Lass mich das jetzt festhalten und klarstellen. Ich habe dein beste Interesse im Sinn. Ich will dir Frieden geben. Ich möchte dir Pläne geben, dass du gesegnet bist. Ich will dich befreien. Ich will nicht, dass du gefangen bist. Ich bin nicht ein König, der dich wieder knechten und tief halten will. Sondern unser König, der möchte, dass wir ihm voll nachfolgen, dass wir uns ihm voll unterordnen, ist ein guter König, Wo es gut meint mit uns, wo unsere besten Interessen für uns im Sinn hat. Ist das eine gute Nachricht? Das könnte nämlich auch anders sein. Okay. Expansion von Gottes Reich hat eine Korrelation, einen direkten Zusammenhang mit unserer Bereitschaft, unserem König zu unterordnen. Wir haben festgehalten, ein König hat extreme Befugnis. Der kann so ziemlich alles von seinen Untertanen verlangen. Und der Job der Untertanen ist, sich dem zu beugen und sich dem unterzuordnen. Jetzt zu unserem Glück ist unser König ein guter König, der das Gute will für uns, der uns möchte segnen. Und da lässt mich doch zurück mit der Frage, warum fällt es mir dann trotzdem so schwer, mich ihm voll zu unterordnen und seinen Willen zu tun? Wir sind ja schon ein Zeitchen mit dieser Predigtserie unterwegs und wir haben auch schon in der Vorbereitung uns intensiv Gedanken gemacht über diese Serie, was möchten wir eigentlich aussagen. Und so habe ich auch ein bisschen Vorsprung in dieser Gedanken, in dieser Frage, hey Micha, für dich persönlich, wieso ist es so schwierig, die Krone, die ich mir selber aufs Haupt da habe, wieder abzuziehen und Jesus herzugeben. Wieso ist es so schwierig, in meinem Alltag und in meinen Entscheidungen immer wieder nach dem Willen Gottes zu fragen und das zu tun, was er möchte? Weil eigentlich ist es ja klar, er ist der König. Wenn ich ihn nicht König lasse, dann wird es nicht expandieren. Und wenn ich mal die Situation nüchtern anschaue bei uns in der Schweiz, dann komme ich zum Schluss, dass ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin, der sich schwer tut, mit Jesus König Zeit zu lassen. Und zwar nicht in einer romantischen Art und Weise, sondern in einer Art und Weise, die autorisiert und bevollmächtigt ist. Ich habe mir 3 Sachen überlegt, die für mich stimmen. Und da ich ja die Schweiz kenne und weiss, wie es um die Expansion steht von Gottes Reich in unserer Region, denke ich, kann ich davon ausgehen, dass die ein oder andere von euch auch Mühe haben mit dem. Und so möchte ich euch jetzt einfach die 3 Punkte, die mir bewusst worden sind in meiner Vorbereitung und die ich im Gespräch mit Gott wirklich für mich persönlich gehört habe, möchte ich euch geben. Und wer weiß, vielleicht, nur vielleicht, hat ja der ein oder andere von euch an den gleichen Punkten auch seine Herausforderungen. Sind ihr bereit für meine Selbstanalyse und Diagnose, wieso, dass es mir manchmal so schwer fällt, mich voll und ganz dem guten König zu unterordnen? Der erste Punkt ist, ich habe es jetzt mal genannt, das Elisabeth-Syndrom. Wisst ihr, was das Elisabeth-Syndrom ist? Das Elisabeth-Syndrom funktioniert folgendes. England hat ja noch eine Königin, gell? Die gute Frau heisst Elizabeth. Und die Engländer haben ihre Queen eigentlich wirklich noch sehr gern, oder? Ich meine, sie feiern sie und sie leistet sich auch einiges für die gute Queen. Ich meine, die ist nicht ganz gratis im Unterhalt. Und ich meine, das ganze Hofpompöse etc. Aber trotzdem, hey, wenn die Queen im Palast einreitet, dann stehen die Leute dort und winken der Queen zu und feiern die Queen, oder? Auch an ihrer Krönung sind die Leute dort gewesen. Immer wenn irgendetwas ist, wenn die Queen neu mit ist, findest du Engländer, die ihr zujubeln und sie lässig finden, oder? Aber wehe, die Queen würde eines Tages mal auf die Idee kommen und irgendetwas bestimmen in England, oder? Das wäre dann ganz eine andere Story. Das ist eine rein formale Angelegenheit, ihre Regentschaft, oder? Das ist eine Queen einfach auf formaler Basis. Die Rechte, die wir vorher im Samuel gelesen haben, die Rechte hat sie nicht. Also das ist nur eine rein formale Angelegenheit. Und manchmal frage ich mich, hey, behandle ich Jesus ein bisschen wie die Engländer Queen behandelt? Weißt du, was ich meine? Am Sonntag komme ich und ich juble dem König mega gern zu. Weißt? Er ist ein genialer König und es gibt so viele Gründe, den König zu ehren und ihn zu feiern und zu loben und zu preisen. Ich kann wirklich 10'000 Gründe finden, um ihn ehren und loben und zu preisen. Und ich bin gerne in der vordersten Reihe, wenn es darum geht, ihm zuzujubeln, wenn er wieder mal im Palast einreitet, oder? Einmal am Sonntag. Aber wehe, er würde anfangen, von seinem Recht Gebrauch machen. Was würde bedeuten, er sagt mir jetzt, wie es läuft. Er bestimmt jetzt über meine Kinder, über meine Finanzen, über meine Berufswahl, über meine Zukunft. Ganz andere Story. Könnte es sein, dass wir als gut mitteleuropäische Christen ein bisschen ein Elisabeth-Syndrom haben? Dass wir Jesus gern Ehr erbringen als formalen König? Aber seine wirklichen Befugnisse sind recht eingeschränkt und recht minimiert. Das Zweite, was ich mir überlegt habe, was ich festgestellt habe bei mir, wieso es mir manchmal so schwer fällt, mich wirklich voll und ganz am König zu unterordnen, ist wegen Unkraut. Es gibt das Gleichnis vom Sämann. Wenn du in der Sonntagsschule bist, dann kennst du das. Das ist der Sämann, wo Samen auf dem Feld verstreut, oder? Und dann gibt es die Analogien, wo der Samen überall hergeht. Der Samen steht für die gute Botschaft. Und gewisse Samen fallen auf guten Boden, gewisse werden von Vögeln weggegessen, weil sie auf den Weg fallen. Ein paar fallen auf felsigen Grund und ein paar Samen werden von Unkraut überwuchert. Und das Unkraut, erklärt Jesus später, steht für Sorgen vom Alltag. In meiner Nachfolge, in meiner Unterordnung stelle ich fest, dass ich mich schwer tue mit den Sorgen vom Alltag. Also was heisst das konkret? Wie meine ich das persönlich? Vielleicht findest du dich dort wieder. Es ist einfach, am Sonntag über Gott nachzudenken und seinen Willen zu erfragen. Es ist nicht so einfach, das täglich zu machen, im Dickicht von den Alltagssorgen und Themen, die halt so am Laufen sind. Es ist nicht so einfach, jeden Tag neu nach dem Willen zu fragen von meinem König. So erlebe ich es. Ich weiss nicht, ihr erlebt das anders. Auch so, gell? Irgendwie scheint das so zu sein, das haben die Sorgen vom Alltag so an sich, dass das Unkraut einfach so mega schnell überwuchern und überdecken, dass wir gar nicht mehr Zeit haben und Kapazität haben und Möglichkeit haben, nach dem Willen von Gott in unserem Leben konkret für den heutigen Tag nachzufragen. Weißt du so, Jesus, was möchtest du heute von mir? Gibt es etwas, was du dir wünschst? Das Dritte, wieso dass es mir manchmal schwerfällt, mich dem Willen Gottes zu unterordnen und ihn wirklich König zu sein zu lassen, ist die Angst vor dem Preis. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe schon ein paar Jahre Übung im Jesus nachfolgen und mich immer wieder ihm unterzuordnen. Und es hat ein paar Momente gegeben in meinem Leben, wo Jesus ein paar Sachen von mir gefragt hat oder mir befohlen hat, die einen höheren Preis hatten. Ich habe mir solche Gedanken gemacht in der Vergangenheit. Ich meine, Jesus hat schon ein paar Mal wirklich Sachen von mir wollen, die schwer gewesen sind. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist manchmal der Grund, dass wenn ich das Gebet bitte, Gott, was ist dein Wille, dass ich gerade nach dem Gebet nicht so mega gut höre. Weil in der Vergangenheit sind dort schon ein paar Sachen gekommen, die mich wirklich viel gekostet haben. Und ich habe jetzt, seit wir die Predigtserie angefangen haben, wieder bewusster das Gebet gebetet und gesagt, es kann nicht sein, dass die Angst mich treibt, mich nicht unterzuordnen und seinen Willen zu tun. Und ich habe seit dem Anfang dieser Predigt auf das Gebet dann mal bewusst anfangen zu hören. Und gesagt, okay, ich tue das nicht einfach nur sagen, sondern Gott, was ist dein Wille? Und er hat mir ein paar Sachen gezeigt und aufgegeben in meinem Leben, die einen Preis kostet. Zum Beispiel hat er mir gesagt, Micha, du jetzt mal ein Jahr auf Alkohol verzichten. Einfach zum Fasten. Ich möchte gerne, dass du das machst, als Ausdruck, dass Menschen sollen Durst bekommen nach mehr. Und ich muss euch sagen, die Angst ist real. Vor einem König wirklich König zu sein zu lassen. Das bedeutet, ich werde Sachen müssen hingeben, wo ich vielleicht gar nicht bereit bin, zum hingehen, wenn ich ihn wirklich König werden zu lassen. Also wir haben jetzt die drei Symptome, die drei Hindernisse, wo du dich vielleicht mit dem einen oder anderen hast können identifizieren. Und ich habe euch auch etwas mit mir überlegt, was kann ich euch mitgeben als Hilfe, falls du auch solltest mit den gleichen Punkten kämpfen. Was kannst du machen, auf das, dass du dich immer mehr am Willen Gottes kannst unterstellen. Und das Erste ist, gegen das Elisabeth-Syndrom habe ich ein Gegenmittel gefunden. Und das ist, euch mal vorzulesen, was für ein König wir wirklich haben. Wie das dann zugeht in dem Thronsaal Gottes. Das können wir miteinander nachlesen. Es gibt die Bibelstelle in der Offenbarung 4. Das ist das Kapitel, wo der Johannes eine Offenbarung hat, wie es ist in dem Thronsaal Gottes drin. Und ich möchte mit euch zusammen einfach das Kapitel mal einmal durchlesen. Und eure Aufgabe in dem drin ist, stellt euch jetzt vor, weil das ist theologisch korrekt, dass wir Zugang haben an diesen Ort. Wir dürfen jetzt dort hergehen, wo ich jetzt dann gerade lesen wo wir her dürfen gehen. Und tünt euch mal die Atmosphäre, probiert euch das wirklich vorzustellen, wie das dort innen zu und her geht. Und dann müssen wir uns nochmal überlegen, okay, was ist das für ein König? Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich. Im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Karneol. Und Um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen 4 mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wieso dass die Gestalten im Thronraum Gottes überall mit Augen bedeckt sind. Die Antwort folgt. Die erste dieser Gestalten saß wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede dieser Gestalten hatte 6 Flügel. Auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich, Tag und Nacht riefen sie: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Das ist der Grund, wieso die Wesen so viele Augen haben. Sie sind in der Gegenwart Gottes. Sie fliegen um den Thron herum und jedes Mal, wenn eins von diesen Augen wieder auf Gott fällt und etwas erkennt von Gott und etwas sieht von dieser Genialität, von dieser Grösse, von dieser unfassbaren Göttlichkeit, die von dem Thron ausstrahlt, können sie nicht anders als einfach nur rufen: Heilig, heilig, heilig bist du, Gott allmächtig. Du bist schon immer gewesen, du wirst immer sein und du bist heute bis in alle Ewigkeit. Jedes Mal, wenn ein Auge, wo sie überdeckt sind, wieder etwas erkennt von dieser Göttlichkeit, können sie nicht anders als einfach nur rufen: Heilig bist du, heilig bist du. Darum sind die übersät mit den Augen, weil die jedes Mal wieder etwas Neues sehen von Gott und doch bis in alle Ewigkeit nie werden aufhören, erfassen, was das für ein geniales Wesen ist, das da auf dem Thron sitzt. Diese 4 Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Für das Elisabeth-Syndrom empfehle ich eine tägliche Dosis von Kronen ablegen. Einmal am Tag gang mal in den Thronraum und schließe dich den 24 Ältesten an. Und ziehe deine Krone ab und leg sie vor seinen Thron. Und sag einfach: Heilig, heilig, heilig bist du, Gott allmächtig. Und stell dir das wirklich vor, wie du das machst. Ich glaube, wenn man das genug häufig macht und sich dieser Göttlichkeit bewusst wird, die da auf dem Thron Platz genommen hat, was es ist für einen König, den wir hier anbeten, dann wird es einfach werden für uns. Nicht Napoleon sein, der sich selber zum König erhebt, sondern wie die 24 Ältesten in der Gegenwart vom wirklichen König unsere Kronen ablegen und vor den Thron hingehen. Für das Unkraut, falls du das auch hast, dass es in deinem Alltag manchmal schwer ist, nach dem Willen Gottes zu fragen, habe ich folgenden Vorschlag. Ich habe mir vorgenommen, dass mit so einem Kalkschreiber, Chalkmarker, möchte ich bei mir im Badzimmer auf den Spiegel schreiben: Dein Wille geschehe. Das ist bei mir sichtbar. Ich sehe das jeden Morgen, wenn ich dann ins Badzimmer reinlaufe, habe ich in meinem Alltag, dort, wo ich gerade drin bin, einen aktiven Erinnerungsmoment. Dein Wille geschehe. Stimmt, ich habe einen König. König, was möchtest du jetzt von mir, an diesem Tag heute? Vielleicht funktioniert das für dich auch. Vielleicht willst du dir ein Kärtchen in dein Auto hängen, an das Steuerrad, irgendwo an einen Alltagsgegenstand, den du regelmäßig brauchst. Meine Empfehlung, wenn du mit Unkraut zu kämpfen hast, dass es in deinem Alltag manchmal schwerfällt, nach dem Willen Gottes zu fragen, erinnere dich aktiv daran. Ich habe mir gedacht, das wird funktionieren für mich. Auf meinen Spiegel schreiben, dein Wille geschehe. Als aktive Erinnerung in meinem Alltag drin, dass ich einen König habe und dass ich mich aktiv dem König möchte unterordnen. Und fürs Letzte, fürs Angst vor dem Preis, genügt besser als Erfahrungen. Ich bin schon ein Weile mit meinem König unterwegs. Und ich habe schon ein paar Mal Entscheidungen getroffen, die mich geschmerzt haben, die ich Angst hatte, zu treffen. Und jedes Mal, jedes einzelne Mal, habe ich feststellen, dass Gott die Entscheidung gesegnet hat. Vielleicht, wenn du mal darüber nachdenkst, hey, wo habe ich mich jemals in der Vergangenheit aktiv für etwas entschieden, wo Gott mir aufgetragen hat und dir überlegst, ob das Segen gebracht hat. Ich bin mir sicher, du auch wirst feststellen, dass wir einen Gott haben, der es gut meint mit uns. Bevor wir jetzt übergehen, dieses Abendmahl, die Band darf sich schon gerne bereit machen. Wir werden jetzt dann gerne miteinander das Abendmahl einsetzen, möchte ich aber jetzt zum Abschluss von dieser Predigt mit euch zusammen noch das Vater unser beten. Weil das ist nämlich genau das Gebet, um das, dass es geht, in dieser Predigreiserei. Sind ihr bereit, um das mit mir zusammen zu beten? Wie wäre es, wenn wir miteinander würden aufstehen für das? Und nachher gerade im Anschluss werden wir übergehen. Ich würde das Abendmahl einsetzen und in den Lobpreis können wir miteinander einsteigen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Und das dürfen wir heute feiern, dass das passiert ist. Dass Jesus sein Leib hingegeben hat, dass er ihn zerbrochen lassen hat und dass er sein Blut vergossen hat für dich und mich. Auf das unsere Schuld vergeht und auf das wir einen neuen Bund haben. Mit unserem himmlischen Vater. So möchte ich beten für das und dann steigen wir ein in eine Zeit von Lobpreis. Danke vielmals, Herr Jesus Christus, bist du das Haupt dieser Kirche. Danke vielmals, bist du der krönte König und nicht mehr. Danke vielmals, hast du den Preis gezahlt, auf dass du diesen Ort und diesen Platz rechtmässig einnehmen darfst. Und wir möchten dir danken sagen, dass wir heute teilnehmen dürfen an dem. Dass wir uns daran erinnern dürfen, was du gezahlt hast, was du da hast. Und dass dein Blut vergossen worden ist für dich und für mich. Dass wir dürfen in einem Bund mit einem gütigen König stehen. Amen. Amen.